Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Spanien gewinnt sein zweites Gruppenspiel gegen den Iran mit 1-0 und hatte dabei lange Zeit wirklich große Mühe, gegen die iranische Wand, gegen die iranische Abwehrwand anzukommen. Darüber müssen wir sprechen. Und das tun wir hier bei Kick and Rush, dem Podcast von meinsportradio.de zur WM 2018. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich jetzt, die Analyse mit unserem Kooperationspartner 90plus und von denen mit Steffen Kronwald. Hallo Steffen.
Guten Abend.
Die Highlights.
Die Spanier waren angetreten, um nach dem 3-3 gegen Portugal im ersten mitreißenden Spiel dann hier 3 Punkte gegen den Iran zu holen. Der Iran hatte im ersten Spiel sehr glücklich mit 1-0 gewonnen und konnte hier dann auch lange Zeit mithalten. Es war eine Defensivtaktik, die die Iraner gewählt haben. Zwischendurch hatten sie einen 9-1-0 oder 8-2-0 am Start und verteidigten mit Mann und Maus. In der ersten Halbzeit ging das alles gut. Die Spanier hatten Probleme, hier dann ins Spiel zu kommen beziehungsweise sich die Chancen zu erarbeiten. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser. 53. Minute kam dann das Tor für die Spanier. Das wichtige 1-0 für die Spanier. Diego Costa wurde angeschossen. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, weil die Iraner dann aufmachen mussten. Und es war dann keine leichte Geschichte für die Spanier, denn auch die Iraner kamen zu vielen, vielen Chancen und hätten zwischendurch beinahe sogar den Ausgleich auf dem Kopf gehabt, beziehungsweise im Außennetz gehabt. Am Ende heißt es 1-0 für Spanien, die damit mit 4 Punkten mit Portugal gleichziehen. 3 Punkte für den Iran bleiben. Sie haben immer noch die Chance, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.
Die Analyse.
Ja, Steffen, es war eigentlich so ein bisschen vorhersagbar, wie das Spiel laufen würde, oder? Man hatte das Gefühl, die Spanier sind natürlich voller Selbstbewusstsein nach diesem euphorischen 3-3 gegen Portugal, hatten vielleicht am Ende noch den Punkt hergegeben oder die 2 Punkte hergegeben und die Iraner hatten den ersten Sieg geholt und hatten jetzt dann auch so eher eine Defensivtaktik ja geplant und man musste davon ausgehen, dass sie die wohl nicht ins offene Messer laufen würden.
Ja, ganz genau. Der Iran hat es von Anfang an geschafft, relativ sicher zu stehen. Die Spanier haben mit ihrem gewohnten Spielstil es lediglich geschafft, nicht ins letzte Abwehrdrittel zu kommen. Ab 20 Meter vom Tor oder ab dem 16er waren es dann doch unsaubere Flanken, unsaubere Abspiele und einfach Aktionen, die von Unkonzentriertheiten geprägt waren. Und dementsprechend durfte sich der Iran eine wirklich lange Zeit berechtigte Hoffnung auf einen Punktgewinn machen. Die Meinungen gehen da natürlich auseinander, ob das jetzt das ansehnliche Fußballspiel ist, was man sich erhofft hat, oder ob man dann doch für den Underdog mitfiebert. Nichtsdestotrotz war das eine kräftezehrende Partie des Irans und man hat auch über Teile gesehen, dass Portugal da beim nächsten Spieltag alles andere als eine einfache Aufgabe entgegennehmen muss.
Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Die Spanier, Fernando Hierro, hat Nacho und Koke rausgenommen, dafür Carvajal und Vázquez gebracht. Ich fand Nacho jetzt im Spiel gegen Portugal gar nicht so schlecht. Was waren die Gründe deiner Meinung nach, dass Hierro die beiden Positionswechsel vorgenommen hat?
Ich kann mir vorstellen, dass gerade Carvajal noch ein bisschen mehr Tempo und Spritzigkeit und auch etwas Aggressivität über die Außen bringen sollte. Bei Real Madrid ist es dann natürlich auch gewohnt, die Hereingaben so zu bringen, dass die Mittelstürmer den Ball dann im Tor unterbringen können. Das war, wie ich gerade eben schon gesagt habe, allerdings heute nicht so aufgegangen. Auch von Carvajal waren die Hereingaben meist unpräzise. Vázquez war vielleicht auch dann nochmal ein Spieler, der durch spritzige Aktionen das 1 gegen 1 suchen kann, hat da einen leichten Tempovorteil gegenüber Koke, aber auch er hat es nicht geschafft, das Abwehrbollwerk im Alleingang zu überbrücken.
25 Minuten dauerte es dann auch, bis dann die erste Chance für die Spanier herausgespielt war, und das lag vor allem an diesem Abwehrbollwerk der Iraner. Die haben natürlich, ja, sie haben so gespielt, wie sie es konnten oder wie es am erfolgsversprechendsten für sie war. Das war nicht immer hübsch, aber es war lange Zeit sehr erfolgreich. Erst in der 25. Minute die erste Chance für die Spanier, die sich munter den Ball vor dem 16er hin und her gepasst haben, aber gar nicht so richtig da durchkamen. Was glaubst du, waren die größten Probleme der Spanier hier, diesen Abwehrriegel dann auch wirklich zu überwinden?
Ich glaube da tatsächlich, dass die Qualität und der Einsatz des Irans da eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also selbst wenn man die Mannschaft als solches wohl kaum mit Qualität in Verbindung bringen würde, jedenfalls vor diesen bisherigen Partien, hat man es doch geschafft, mit einer Teamleistung, einer wirklichen Teamleistung, die Gegner an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Das war am ersten Spieltag schon gegen Marokko der Fall, nun also auch gegen Spanien. Und die Spanier haben es einfach nicht geschafft, die Pässe sauber in die Schnittstellen zu spielen. Und dementsprechend war immer noch ein grätschender Verteidiger mit dem langen Bein vor Ort und konnte den Ball relativ schnell und sorglos nach vorne kicken. Und somit mussten die Spanier wieder und wieder und wieder anrennen. Kein Wunder, die Chance, die du angesprochen hast in der 25. Minute, war dann auch ein abgefälschter Freistoß. Und die Standards hat Spanien dann auch einfach schlicht nicht sauber getreten, sodass der Iran sich wieder und wieder aufrappen konnte und neu sortieren konnte, sodass sie wieder mit gefühlten 8 Mann am eigenen 16er stehen konnten.
Ja, aber ist das nicht eventuell etwas verwunderlich? Eine Mannschaft wie Spanien, die ja nun dann auch diesen Ballbesitz, Fußball beherrscht, die unglaublich viele Pässe dann auch in der ersten Halbzeit gespielt hat, dass die es nicht schafft, diese Abwehrmauer zu überwinden, weil zwischendurch, das wurde dann auch im Fernsehen gezeigt, standen da 10 Iraner auf, ich sage jetzt mal 35, 40 Quadratmetern und haben verteidigt mit Mann und Maus. Haben Sie da keine Mittel gefunden? Wurden Sie da eventuell ungeduldig oder woran lag es?
Ich glaube, ungeduldig wurden sie nicht. Gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass die Spanier wenig Mut zum Risiko hatten. Es waren dann doch die vorhersehbaren Bälle, die gespielt worden sind. Ich war selbst, wie du, auch ziemlich verwundert. Auch auf Twitter konnte man lesen, was ist dieses Spanien? Was haben die nur mit dem Weltmeister von 2010 gemacht? Ich glaube tatsächlich, oder man könnte vermuten, so wie wir es in unserem Eingangspodcast zu den Favoriten gemacht haben, dass tatsächlich der Trainerwechsel da vielleicht eine kleine Verunsicherung in die Mannschaft gesetzt hat, dass sie nach dem unglücklichen Punktverlust gegen Portugal auch noch zusätzlich etwas verunsichert sind und damit dieses Risiko, in einen Konter zu laufen, schlicht und ergreifend nicht gehen wollten und dementsprechend den einfachen Pass oftmals gesucht haben. Die Flügelwechsel, die sie dann gegen Ende der ersten Halbzeit gespielt haben, waren dann auch mehr schleppend als temporeich und dementsprechend musste man sich dann zur zweiten Halbzeit neu aufstellen und ab dann hat man auch angefangen, das Tempo wieder mit reinzunehmen.
81% Ballbesitz nach der ersten Halbzeit für die Spanier, 19% für die Iraner. Das war unglaublich, 2-10 Schüsse dann auch noch aus 19% Ballbesitz, 2 Schüsse aufs Tor dann noch zu bringen, das ist dann ja schon eher verwunderlich. In der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter wie am Anfang, aber dann war es vielleicht auch zwangsläufig, dass eine Zufallsaktion zum 1-0 für die Spanier führte. 53. Minute nach dem Einwurf kam der Ball dann über Umwege zu Ansari Farid, der hatte dann erst noch diesen Außennetztreffer, das war die erste Chance, und dann in der 54. Von Silva und Iniesta vorbereitet kam der Ball zu Costa, der drehte sich in den 16er, wurde von Rezaian angeschossen und von Costa Schienbein ging der Ball ins Tor. Vielleicht musste so ein Zufallstreffer sein, um das Ganze hier aufzulösen, oder?
Ja, das finde ich auch. Also es war ja fast schon kein anderes Mittel möglich als ein Zufallstreffer. Wie ich schon gesagt hatte, die Standards waren schlicht und ergreifend unsauber und auch sonst fiel den Spaniern nicht allzu viel ein. Und dass es dann so ein Zufallstreffer war, macht's für den Iran umso bitterer. für die Spanier war es eine kleine Erlösung und für das ganze Spielgeschehen ein sehr, sehr wichtiger Treffer.
Ja, danach ging es nämlich erst richtig los. Danach mussten die Iraner ja durchaus was machen und erarbeiteten sich auch die Chancen mit wirklich gutem Fußball. Das Spiel wurde besser, das Spiel wurde offener und die Iraner kamen so ein bisschen auch zu Chancen. Kann man im Nachhinein, ich meine, hinterher weiß man es immer besser, kann man dann auch sagen, hätten die Iraner mal in der ersten Halbzeit so gespielt oder hätten wir dann vielleicht ein 3-1, 3-0, 4-0 von den Spaniern gesehen?
Ich glaube tatsächlich, dass der Iran das schon in der Art und Weise richtig und konsequent gemacht hat. Hätten sie früher das Visier geöffnet, wäre es tatsächlich meiner Meinung nach höher ausgegangen. So haben sie nach dem Rückstand so ein bisschen die Beine in die Hand genommen und gesagt, hey, warum nicht? Wir machen es jetzt einfach mal, jetzt erst recht. Und die Spanier dachten sich, auch sie führen ja, sie müssen jetzt auch nicht hier auf Teufel komm raus mit Mann und Maus über die Mittellinie. Und dementsprechend konnten die Iraner dann zu ihren Chancen kommen, haben es versucht, über die Außen zu den Gelegenheiten zu kommen und haben auch in den kleinen Außenverteidigern durchaus die Schwachstelle der Spanier gefunden.
In der 63. gab es dann einen riesen Jubel der Iraner, weil der Ball im Tor gelandet war. Aber der Treffer wurde zu Recht aberkannt. Erstens hat es der Schiedsrichter gesehen, zweitens hat es dann auch noch der Videobeweis bewiesen. Der Videobeweis, der nach wie vor hier immer stärker zum Tragen kommt und vor allen Dingen wirklich alle Leute zufrieden hinterlässt. Also ja, der Videobeweis hier bei der WM funktioniert hervorragend, hat man das Gefühl.
Das finde ich auch. Ich bin selbst eigentlich schon seit jeher ein Gegner des Videoassistenten und auch die Bundesliga-Saison hat mir jetzt nicht gezeigt, dass ich diese Meinung ändern sollte. Ja. Aber während der Weltmeisterschaft, hast du das korrekt zusammengefasst, die Transparenz ist wesentlich höher. Man sieht im Fernsehen die Ausschnitte, dann wird ein dreiteiliger Bildschirm Kamerabilder gezeigt. Darunter steht dann auch, welche Szene jetzt wirklich geprüft wird. Das heißt, die Zuschauer sind involviert. Ich kann nicht sagen, wie es im Stadion abläuft. Dafür ist das ganze Spielgeschehen etwas zu weit weg. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Art und Weise, wie der Videoassistent einschreitet und mit welcher Dichte an richtigen Entscheidungen er dann doch entscheidet, lässt ein Urteil dazu schließen, dass es doch eine durchaus positive Entwicklung nehmen könnte.
Mhm. Der Videobeweis also wurde zu Recht dann auch eingesetzt, beziehungsweise hat dann das richtige Ergebnis gebracht. Die Iraner hatten dann nochmal eine ganz, ganz große Chance. Taremi köpfte aus kurzer Distanz über das Tor. Vorher hatten die Spanier auch nochmal ein, zwei Chancen, aber die Chance zum Ausgleich war von Taremi. Wenn er 2 Zentimeter höher gesprungen wäre, hätte er den Ball vielleicht drücken können und dann hätten wir über ein 1-1 gesprochen.
Ganz genau, da waren wir auch bei der Schwachstelle Spaniens. Kleiner Außenverteidiger Alba ist jetzt nicht für ein solides Kopfballspiel bekannt und Taremi ist da einfach höher gesprungen, aber es fehlten die berühmt-berüchtigten Zentimeter. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, bei einer Weltmeisterschaft sollte man solche Gelegenheiten nicht auslassen und das hätte er für die Sensation sorgen können.
Ja, es wäre die Sensation gewesen, wäre es am Ende 1-1 ausgegangen. Aber so hat dann Spanien das 1-0 über die Zeit gerettet, nicht Zeit gerettet, eher Zeit gespielt und hat am Ende hier gleichgezogen mit den Portugiesen, die ja heute dann schon gegen Marokko mit 1-0 gewonnen hatten. In der Tabelle führen Portugal und Spanien jeweils mit 4 Punkten, dahinter der Iran mit 3 Punkten. Es gibt jetzt noch einen Spieltag. Der nächste Spieltag ist dann Spanien gegen Marokko und Iran gegen Portugal am nächsten Montag um 20 Uhr. Es ist eine sehr interessante Konstellation jetzt. Spanien und Portugal führen. Wenn sie beide gewinnen, kommt es auf das Torverhältnis an. Sollte aber Iran eine ähnliche Leistung imstande sein wie heute gegen Spanien, dann ist Portugal hier noch nicht zu 100% durch. Oder sehe ich das hier ein bisschen zu positiv für den Iran?
Ich glaube tatsächlich, dass man da durchaus optimistisch oder vorsichtig optimistisch in Sachen Iran sein darf. Die Leistung heute hat gezeigt, dass sie durchaus in der Lage dazu sind, ein absolutes Spitzenteam an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Portugal dagegen ist ja selbst bisher nicht für den brillanten Offensivfußball bekannt. Gerade im heutigen Spiel gegen Marokko hat sich gezeigt, dass es dann doch die defensive Kompaktheit ist, die ein Spiel entscheiden kann. Marokko wiederum wird mit befreit aufspielen können. Für die geht es eigentlich um gar nichts mehr. Wird mit offenem Visier die Spanier empfangen. Und da müssen die Spanier auch auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, wenn sie hier als Gruppensieger die Gruppenphase beenden wollen. Für den Iran ist auf jeden Fall ein Punkt im Bereich des Möglichen, aber dafür wird es auch interessant zu sehen sein, wie die Portugiesen auftreten, ob sie selbst alles in die Hände von CR7 setzen oder ob sie als Kollektiv wieder den offensiveren Fußball suchen. Was davon jetzt letztendlich erfolgreich sein wird, werden wir dann am dritten Spieltag sehen.
Aber so richtig überzeugend war das nicht, was die Portugiesen gegen Marokko geboten haben, oder?
Nein, überzeugend war es tatsächlich nicht. Wenn es heißt, dass Marokko einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt hätte, dann muss man sich auf Seiten der Portugiesen schon nochmal hinterfragen, ob das leistungsmäßig diese Art von Einstellung war, um wirklich weiter als nur das Achtel- oder Viertelfinale zu kommen. Als amtierender Europameister, auch da haben sie nicht immer überzeugend gespielt, nur selten nach 90 Minuten geführt, aber auch da haben sie es dann letztendlich geschafft. Doch ob dieser Weg auch bei einer Weltmeisterschaft der richtige sein wird, bezweifle ich dann doch etwas. Dafür ist die Qualitätsdichte gerade in der K.O.-Phase dann noch um einige Nummern höher. Und dementsprechend muss Portugal sich auch darauf einstellen, dass es nicht immer nur mit der defensiven Kompaktheit gelingen kann. Da ist auch irgendwann die Art von Einzelspieler geben wird, die dann mal die eine Chance nutzen können.
Aber eine sehr, sehr interessante Ausgangsposition für den letzten Spieltag. Also da ist bei beiden Spielen alles noch drin und selbst der Iran kann sich hier noch qualifizieren und sogar noch als Gruppenerster.
Ganz genau, also die Gruppenkonstellation hier lässt endlich alles zu. In der Gruppe A ist dagegen ja schon alles entschieden, bis auf die genaue Platzkonstellation. Aber hier ist tatsächlich noch die Möglichkeit, dass drei Teams die Chance auf Platz 1 haben und dementsprechend darf sich gerade der neutrale Beobachter hoffentlich auf attraktive Spiele freuen.
Das werden wir hoffentlich erleben. Wenn ihr diese Spiele tippen wollt und alle die Spiele, die es dann noch in der nächsten Zeit geben wird, dann geht mal auf meinsportradio.de/kickinrush. Dort haben wir ein Tippspiel mit unserem Kooperationspartner Mobilcom Debitel und dort könnt ihr in jedem Spieltag dann auch Preise gewinnen. Wie das funktioniert, das hört ihr jetzt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.